Ja, zum Offenbarungstext heute habe ich einen Text aus dem Johannesevangelium gewählt. Johannes 14, die Verse 1 bis 14 möchte ich uns lesen. Johannes 14, 1 bis 14. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen, und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun.
Ich freue mich, oder wir freuen uns, unter euch zu sein. Und dass heute auch wir mal über das Thema der Jahreslosung nachdenken können. Vielleicht habt ihr das ja schon gemacht. Es ist ein sehr schönes Thema. Das Thema der letzten Jahreslosung vom letzten Jahr. Weiß das noch jemand? Prüfet alles und das Gute behaltet. Und jetzt heißt es: Siehe, ich mache alles neu. Und wir leben in einer Zeit, wo der Ruf nach Erneuerung, nach Reformen, möchte man sagen, aus allen Ecken und Kanten zu hören ist. Politisch, wirtschaftlich und auch religiös. Und in unserem Land, es besteht an vielen Stellen Handlungsbedarf. Ich habe mich daran erinnert, als am 14. August 2018 die Morandi-Brücke in Genua eingestürzt war, dann hieß es auf einmal bei uns im Land, wir müssen alle Brücken überprüfen und so weiter. Und dann hat man festgestellt, wie marode viele Brücken sind. Und wir wissen, dass manche Brücken gesprengt wurden, neu aufgerichtet wurden. Und manchmal ist das so im Leben, um etwas Neues zu machen, dann muss das Alte erst richtig weg. Und das ist nur eine von vielen Baustellen. Die Nachrichten berichten täglich von Katastrophen, von Kriegen, von Krisen. Und viele Menschen leiden in dieser Welt an Krankheiten, an ihren zerbrochenen Beziehungen, an ihrer Einsamkeit, auch in unserem Land. Und da ist oft auch so die innere Leere in den Herzen der Menschen, dass obwohl sie alles haben, dass sie doch nicht zufrieden sind, dass sie doch keinen Frieden haben oder keinen Sinn im Leben sehen. Und da ist oft das eigene Versagen mit der Schuld und man weiß nicht, wohin damit. Wenn man auch überlegt, christliche Werte spielen vielerorts überhaupt keine Rolle mehr. Im Gegenteil, das wird alles so abgebaut, als wäre es unwichtig. Und die Kirche kämpft mit ihren eigenen Problemen, anstatt zum Ursprung zurückzukehren, das, was Jesus ihr aufgetragen hat, nämlich Menschen für Jesus zu gewinnen, Menschen das Evangelium zu bringen. Und es gibt noch viele andere Unsicherheiten in unserer Zeit, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Manch einer denkt, die Welt ist verbraucht und nicht mehr zu reparieren. Man spricht vom Klimawandel und von dem, was alles passieren könnte, die ganzen Horrorszenen, die da kommen. Und die Ängste werden bei vielen Menschen zum täglichen Begleiter und der Ruf nach Erneuerung ist da. Und dann stellt man sich die Frage, wer ist dazu in der Lage, einen Neuanfang zu schaffen? Wer kann uns von den Problemen und Lasten des eigenen Lebens und dieser Welt befreien? Wer kann das? Jemand sagte, nur Gott kann aus dem Chaos eine neue Schöpfung hervorbringen. Nur Gott kann aus dem Chaos eine neue Schöpfung hervorbringen. Alles, was Menschen bauen, trägt die Spur des Verfalls in sich. Wer Gott, was Gott schafft, ist ewig und neu. Also nur Gott kann das eigentlich, weil es ist ja auch die Schöpfung Gottes und deshalb kann das auch nur Gott wirklich in Ordnung bringen. Und da haben wir die Jahreslosung 2026, da geht es um Erneuerung. Jesus sagt, ich mache alles neu. Aber ich möchte mal den Text im Zusammenhang lesen aus Offenbarung Kapitel 21. Wenn man die Offenbarung nimmt, vielleicht ein kurzer Gedanke noch. Die Bibel spricht davon, dass irgendwann die Entrückung der Gemeinde Jesu Christi kommen wird. Und dann haben wir die Offenbarung, wo es verschiedene Gerichte Gottes über diese Welt geben wird. Und dann kommt irgendwann das tausendjährige Friedensreich und dann kommt das letzte Gericht und dann kommt das neue Jerusalem beziehungsweise ein neuer Himmel und einer neuen Erde. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird das alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Soweit dieser Text. Diese Worte, wenn man sich die genau anschaut, sie drücken Hoffnung auf eine grundlegende, auf eine dauerhafte Erneuerung aus, auf eine Welt voller Frieden, auf eine Welt voller Harmonie und Glück. Und dazu ist ein Neuanfang mit dieser Welt einfach nötig. Wer kann das machen? Das ist ja die Frage. Wer kann das eigentlich machen? Das kann nur der machen, der in der Bibel angekündigt wurde, auch im Jesaja zum Beispiel, als Friedefürst, Jesus Christus. Und wir wollen uns mal vier Gedanken anschauen. Ich habe vier Punkte zu dieser Predigt. Und wenn man sich mal überlegt, der erste Punkt, am Anfang schuf Gott alles gut. Am Anfang schuf Gott alles gut. Muss man sich mal vorstellen, dass alles gut gewesen ist. Dass diese Welt ein Produkt von Zufällen sein soll, haben sich ja Menschen ausgedacht. Die Bibel macht deutlich, Gott überlässt nichts dem Zufall. Er hat das ganz genau geordnet, geplant, wie diese Welt werden sollte. Im Schöpfungsbericht in 1. Mose, da lesen wir, da steht ja geschrieben, dass Gott der Ursprung von allem ist und dass alles sehr gut geschaffen wurde. Durch ihn wurde alles geschaffen. Gott hat alles Schritt für Schritt geordnet. Gott hat einen Plan mit dieser Welt. Er hat es Schritt für Schritt geordnet. Gott hat mit seinen Händen die Erdkugel gestaltet. Muss man sich mal vorstellen, da leben wir drauf und sie in Bewegung gesetzt. Und in einem wunderbaren und zuverlässigen Rhythmus, unermüdlich dreht sich diese Erde um sich selbst und ermöglicht so Tag und Nacht. Unermüdlich kreist sie um die Sonne und ermöglicht so die vier Jahreszeiten. Und so wurde sie zum Lebensraum für uns Menschen. Das hat Gott so gemacht. Und mit Gottes Hilfe, nur mit Gottes Hilfe, funktioniert das. Und die Bibel sagt ja auch, dass Gott oder dass Jesus das alles in seinen Händen hält. Und deshalb funktioniert das auch so gut. Und die Bibel macht auch deutlich, Gott ist ein Gott der Ordnung. Also Gott ist kein Gott der Unordnung, dass Gott Chaos will. Nein, als Gott die Welt geschaffen hatte, da heißt es, die Erde war wüst und leer und Gott schaffte Ordnung. Gott hat das alles geordnet, sodass das Ganze überhaupt funktionieren kann. Und so soll auch das Leben der Menschen, des Menschen geordnet sein, nach dem Plan Gottes geordnet sein. So hat Gott einen Plan für unser Leben. Für das Leben eines jeden, dass wir nach dieser Ordnung eigentlich leben sollten. Nur so kann das Leben auch richtig funktionieren, wenn man sich nach dem ausrichtet, wie Gott es praktisch für uns gedacht hat. Es gibt ja Menschen, die fragen, wo komme ich her, wo gehe ich hin, bin ich überhaupt wichtig? Die Frage wird mir oft auch im Gefängnis gestellt, wenn wir die Gruppenstunde machen. Und dann versuchen wir ihnen ja deutlich zu machen, auf was es wirklich im Leben ankommt. Die Bibel gibt darauf die entscheidende Antwort. Jeder Mensch ist von Anfang an ein Teil von Gott gewollt, von Gottes Plan. Gott hat den Menschen einzigartig geschaffen. Das wird ja in der Bibel deutlich. In 1. Mose 1, Vers 27, da lesen wir, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Ich habe mir gedacht, kein Tier kann reden oder beten. Naja, Papagei kann nachplappern, aber er kann nicht reden. Kein Tier kann das. Aber Gott hat den Menschen dazu geschaffen, dass er reden kann, dass er mit Gott sprechen kann, dass er beten kann dass er kommunizieren kann auf diese Weise. Wir Menschen können das und der Mensch ist einzigartig. Und da macht die Bibel deutlich, zum Bilde Gottes sind wir geschaffen. Das bedeutet ja auch, wir sind Gott irgendwie ähnlich. Und als Menschen können wir auch Gott erkennen. Der Mensch, also Gott hat das so gemacht, Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt und der Mensch kann irgendwie Gott erkennen, wenn er will. Zum Beispiel an der Schöpfung kann der Mensch Gott erkennen. Der Mensch ist auch moralisch Gott ähnlich. Oder Gott gab dem Menschen Aufgaben und setzte ihn ein, um die Erde zu beherrschen, um da ordentlich mit umzugehen. Also das hat alles so eine Funktion, als Gott damals dem Menschen diesen Auftrag gegeben hat. Seid fruchtbar und mehret euch und machet euch die Erde untertan. Und das ist doch etwas, was man auch am Anfang sehen muss, wenn man jetzt über den Gedanken nachdenkt, siehe, ich mache alles neu. Also wir sind geschaffen, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und das müssen die Menschen erkennen, dass ein Leben mit Gott ihre Bestimmung ist. Also am Anfang war alles gut. Und dann kommt ein zweiter Gedanke, das verlorene Paradies. Das ist der zweite Gedanke. Der ursprüngliche Zustand dieser Erde war paradiesisch. Ich glaube, das können wir uns können wir jetzt gar nicht so vorstellen, was das überhaupt bedeutet. Oder kann das jemand vorstellen, was ein Paradies ist? Ne? Wir haben da Begriffe für, aber was das wirklich bedeutet in seinem Ursprung, ich glaube, das können wir uns nicht so vorstellen. Es gab nur Glück, es gab nur Freude. Und wenn wir uns heute die Welt anschauen, so ist die Welt alles andere als gut. Also ich glaube, es gab noch nie, auch mal, wir erfahren das ja auch durch die Medien, es gab noch nie so viele Probleme gleichzeitig auf dieser Welt, auf diesem Globus, mit dem sich die Menschen und die Regierenden auseinandersetzen müssen. Aber wie kam es dazu, dass es auf einmal nicht gut ist? Wie kam es dazu? Das kam durch den Sündenfall. Das macht die Bibel deutlich. Der Teufel schlich sich in Form der Schlange ins Paradies. Und was macht der Teufel? Er stellt Gottes gute Absicht mit dem Menschen in Frage. Er sagt ja zum Beispiel, sollte Gott wirklich gesagt haben? Hat er das wirklich so gemeint, wie ihr das so verstanden habt? Es könnte doch auch anders gewesen sein. Und dann verwickelt er die Menschen, Adam und Eva, Eva zuerst in ein Gespräch, ins Hinterfragen von Gottes. Und dann kommt er auch mit dem Gedanken, wenn ihr das tut, was Gott, wo ihr denkt, dass ihr das nicht tun dürft, von dem Apfel essen, von der Frucht essen, dann werdet ihr sein wie Gott. Und das führt dazu, dass die Menschen Gott ungehorsam sind und von dieser Frucht essen. Also die Menschen ließen sich verführen und sündigten gegen Gott. Und ich habe mir gedacht, es gibt heute auch diese verführerischen Stimmen, oft in dieser Welt, in unserem Leben, die Stimmen des Teufels, die uns an Gottes Wort zweifeln lassen. Soll das wirklich alles so richtig sein mit dem christlichen Glauben? Menschen hinterfragen das, Menschen gehören irgendeiner Kirche an und haben eigentlich keine Beziehung überhaupt zum Glauben oder zu Gott. Und Gottes Wort wird angezweifelt. Und dann kommt man in so einen Zustand, dass man eigentlich das Gute, was man alles so hat, manchmal sogar als Christ, das Gute, was ich von Gott bekommen habe, in dem Augenblick vergesse und ich meine, ich müsste immer mehr haben. Ja, und das ist etwas sehr Negatives. Wenn man überlegt, Adam und Eva mussten auf einmal das Paradies verlassen. Die durften da nicht mehr drin bleiben. Gott hat sogar einen Engel davor gestellt, damit man ja nicht reinkommt. Und sie mussten das Paradies verlassen. Und das sagt uns ja auch, wer Gott nicht vertraut, der kann nicht mit Gott leben. Also wenn wir Gott nicht vertrauen in unserem Leben, dann können wir auch nicht mit Gott leben, selbst wenn wir es wollten. Vertrauen ist, oder der Glaube ist die Grundvoraussetzung. Und dann lesen wir zum Beispiel bei Adam und Eva, dann gingen ihnen die Augen auf, aber irgendwie anders, als sie sich es vorgestellt hatten, sein wie Gott, ihnen gingen die Augen auf und sie waren nackt und sie schämten sich und sie hatten auf einmal Angst vor Gott und sie versteckten sich, sie versteckten sich. Und was waren die ersten Früchte der Sünde? Sie hatten Schuld, Schuldgefühle. Was haben wir denn da gemacht? Wie konnten wir nur? Sie haben Angst, sie müssen sich vor Gott verstecken. Dieser Umgang mit Gott, wie es vorher war, überhaupt nicht mehr denkbar in diesem Augenblick. Und sie hatten Scham. Und dann mussten sie diesen geistlichen Tod erfahren. Und das bedeutet, von Gott getrennt sein. Und von da an war dann die Tür zu Gott für alle Nachkommen Adams verschlossen, also auch für uns, für jeden Menschen, der geboren würde, war diese Tür verschlossen. Und die Bibel macht ja deutlich in Römer 5, Vers 12, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, so ist sie zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Römer 5, Vers 12. Und dann folgte ein Wandel in der Schöpfung. Ein Wandel in der Schöpfung, dann, man könnte das auch, man benutzt heute das Wort Klimawandel, das war wirklich so eine Art Klimawandel, da war nämlich wirklich alles anders, als es vorher war. dieses Unbeschwerte, dieses Glück, diese Freude, dieses Bei-Gott-Sein, das war alles auf einmal weg, ne? Muss man sich mal vorstellen. Vom Fluch der Sünde war die ganze Schöpfung betroffen. Der Apostel Paulus sagt in Römer 8, Vers 21, dass die gesamte Schöpfung unter diesem Sündenfall leidet und dass sie seufzt und dass sie sich sehnt nach Erlösung. Die ganze Schöpfung, also nicht nur der Mensch, sondern alles andere ist auch davon betroffen. Und durch den Sündenfall wurde die Umwelt belastet. Durch den Sündenfall kam der Tod, kam das Leid, die Krankheit und Schmerzen, der Hass und Intrigen und die Lieblosigkeit und die Macht und die Gier und Mord und Totschlag und das ganze Elend in dieser Welt. Alles durch den Sündenfall, dass die Menschen Gott ungehorsam wurden, ist das passiert. Und man stellt sich dann die Frage, wer kann dem ein Ende setzen? Ich glaube, in den 6000 Jahren Menschheitsgeschichte haben sich die Menschen immer wieder die Frage gestellt, wie können wir Frieden kriegen unter den Völkern, wie kann das besser werden und so weiter, wie ein besseres Miteinander, wie in den Ehen und Beziehungen, wie kann das einfach besser werden? Und wir haben festgestellt, in diesen 6000 Jahren Menschheitsgeschichte hat es kein Mensch geschafft. Kein Regierender hat das hingekriegt, dass es einen bleibenden Frieden auf dieser Erde gibt. Wir wissen das sogar, dass wir gedacht haben, so viele Jahre, Jahrzehnte Frieden in Deutschland, Frieden in Europa. Und auf einmal sieht die Welt wieder anders aus. Ne? Auf einmal müssen wir wieder aufrüsten. Auf einmal muss da wieder ganz viel Geld investiert werden. Auf einmal ist wieder Krieg da. Wer kann dem ein Ende setzen? John Stott sagte, das Kreuz ist Gottes Antwort auf unser Sündenproblem. Dort trägt Christus die Strafe, die wir verdient haben und schenkt uns die Vergebung, die wir brauchen. Und dann, darin wird ja deutlich gemacht, zum Neuwerden, dass es reicht nicht aus, dass jemand kommt und macht äußerlich alles Frieden und was weiß ich alles. Das reicht nicht aus, weil der Mensch, der ist ja von innen, ist er ja verdorben, sagt die Bibel. Das Herz des Menschen ist ja kaputt, ne? Ist ja von Gott weg. Und das Herz des Menschen, sagt der Prophet im Alten Testament, muss erneuert werden. Und das ist die Voraussetzung, damit das überhaupt kommen kann. Deshalb hat kein Mensch es bisher geschafft, diesen Frieden, diese Harmonie und dieses Glück zu schaffen. Man sieht es sogar bei Menschen, denen es sehr gut geht, die viel Geld haben, die Reichtum haben, die Erfolg haben im Berufsleben, wie da Beziehungen auseinandergehen, wie das nicht glücklich macht. Also das alles, was wir haben, was wir sind und haben, kann nicht dieses Glück, kann das einfach nicht bringen. Ja, und dann sehen wir, Gott kündigt Eva einen Nachkommen an, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und das ist in 1. Buch Mose in Kapitel 3 schon der erste Hinweis auf den Retter Jesus Christus. Muss man sich mal vorstellen, Gott hat das, der Sündenfall war für Gott kein Schock in dem Sinne, was ist denn da passiert? Gott hat es ja vorausgesehen. Und die Bibel sagt sogar an einer Stelle, dass Gott schon vor Grundlegung der Welt, bevor er diese Welt geschaffen hat, den Erlösungsplan schon fertig hatte. Ne, das muss man mal sehen. Das gehört mit dazu. Und im 1. Johannes 2, Vers 2 lesen wir, und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht aber allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das muss man sich mal vorstellen. Er ist die Versöhnung, sagt Johannes, nicht nur für die unseren, also die damals gelebt haben, sondern für die der ganzen Welt. Das heißt, für die, die vor Christus gelebt haben, während Christus gelebt haben und danach geboren werden sollten. Und mit anderen Worten, es gibt keinen anderen Erlösungsplan, wo Menschen sagen können, ich kann mich jetzt erlösen lassen, außer die Erlösung wirklich durch Jesus Christus. Das ist das Einzige, was man sagen kann, was es wirklich gibt. Und hier wurde dann auch die Grundlage dafür gelegt, dass Gott einmal alles neu machen wird. Das ist die Grundlage dafür. Nicht Weltverbesserer, nicht was weiß ich alles, sondern darin ist die Grundlage gelegt. Durch Jesus, den Sohn Gottes. Und da muss man auch mal überlegen, in aller Hoffnungslosigkeit gibt es Hoffnung. Es gibt ja sogar Hoffnung in dieser Welt, wenn Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, dass sie Hoffnung kriegen. In aller Hoffnungslosigkeit gibt es Hoffnung. Hoffnung für den sündigen Menschen. Hoffnung für die gesamte Schöpfung durch Jesus Christus. Und wer an Jesus glaubt, wird aus seiner Verlorenheit, das muss man sich mal vorstellen, aus seiner Verlorenheit oder aus seiner Gottlosigkeit oder aus seiner Gleichgültigkeit oder aus seiner ewigen Verlorenheit, Verdammnis gerettet und hat ewiges Leben bei Gott. Und diese Erneuerung stellt Gott allen Menschen in Aussicht. Das ist sein Rettungsplan für diese Welt, für die Menschen. Siehe, ich mache alles neu. Interessanterweise fängt Gott ja im Kleinen an und im Großen wirkt sich das aus. Und das führt mich zum dritten Punkt. Gott schafft auch heute schon in dieser Welt Neues. Gott schafft auch schon heute in dieser Welt Neues. Neues an Menschen. Und ob das nun Christen sind oder keine Christen sind, Gott schafft Neues. Ich habe mir überlegt, der Simon Petrus, war ein leidenschaftlicher Nachfolger Jesu. Also was der sich dafür den Herrn eingesetzt hat, ist schon sehr, sehr stark gewesen. Und dann trotz alledem, er versagte dramatisch, als er dann seinen Herrn dreimal verleugnete. Er weinte bitterlich und seine Beziehung zu Jesus schien am Ende zu sein. Denn da Jesus wurde gekreuzigt und da war sowieso alles aus. Ne? Also das war so der Zustand, mit dem er dann von Jesus getrennt wurde, als Jesus ihn dann noch in dem Hof noch anschaute. Aber es war nicht das Ende, muss man sich mal vorstellen. Nachdem Jesus von den Toten auferstanden war, hatte Petrus die Begegnung mit Jesus und ihm wurde vergeben. Und dann bekam er einen Neuanfang in seinem Leben. Und sein Neuanfang führte dazu, dass er zu einem der mutigsten Zeugen Jesu Christi gehörte in der damaligen Zeit. Und manchmal ist es in unserem Leben auch so. Wir haben die besten Absichten, Jesus zu dienen, Jesus nachzufolgen und die Bibel zu lesen und mit dem Herrn unterwegs zu sein. Wir haben die besten Absichten und versagen trotzdem. Und manchmal ist es so, da scheint alles Neue wie tot zu sein. Und die Bibel lehrt uns, kein Scheitern ist zu groß, Gott schenkt uns immer wieder einen Neuanfang. Das ist auch die Gnade Gottes. Dass Gott nicht sagt, jetzt hast du schon wieder mal und so, jetzt ist Schluss mit Lustig, jetzt kannst du gehen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Nein, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist doch eine Verheißung, die wir haben. Er schafft immer wieder das Neue in uns, dass es wieder sich auswirkt, dass es wieder Kraft bekommt im Leben, dass wir mit ihm leben. Es ist ja auch so in der Natur so, der Winter kommt, wir haben jetzt Winter, buchstäblich bei uns ist es sehr weiß und der Winter kommt und es ist alles grau manchmal, wenn kein Schnee da ist und es ist alles so, scheint so leblos, die Felder sind brach, die Bäume kahl, keine Blätter mehr, alle sind schon runtergefallen und das Leben scheint erstorben zu sein. Und dann in 3 Monaten kommt der Frühling, was passiert? Dann wundern wir uns alle, was dann auf einmal passiert, wie sich die Natur in sich selbst, ne, wie sie sich aufmacht. Ne? Die Knospen sprengen ihre Hüllen, ne? Die Blüten öffnen sich und siehe da, die Natur erwacht in ihren Farben und Düften. und die Vögel zwitschern. Und das ist einfach so. Jedes Jahr bewundern wir diesen Neuanfang. Und so macht Gott es ja auch im Leben eines Menschen. Sollte Gott im Leben eines Menschen, wo das manchmal alles so ist, wie es nicht sein sollte, nicht auch diesen Neuanfang schaffen können? Ich glaube, man muss sich nur darauf einlassen. Und der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung, dann ist er das. Auch wenn es manchmal anders aussieht, dann ist er das. Den Dichter und Schriftsteller Christian Morgenstern bat einmal eine Mutter, ihre Kinder zu unterrichten. Und sie suchte einen Lehrer, der sie nur äußerlich bessern sollte, dass die sie benehmen kriegen, gewissermaßen. Und er sagte der Mutter, wenn sie nur das Äußere verändern wollen, dann nehmen sie lieber einen Anstreicher. Ja, und das ist ja eigentlich die Antwort darauf, wenn es um das Neuwerden ist. Da brauchen wir keinen Anstreicher. Wer an Jesus glaubt, wird von Neuem geboren. Und das ist kein äußerer Anstrich. Leben aus Jesus ist nicht eine Verbesserung des Vorhandenen, dass man sich selber gut macht durch gute Werke. Das hat der Apostel Paulus ganz klar gesagt. Da haben wir überhaupt keine Chance. Kein Mensch wird gerecht durch gute Werke. Sondern Leben aus Jesus ist das Ergebnis einer neuen geistlichen Geburt, dass er uns dieses Leben praktisch geschenkt hat und dass er uns verändert, immer mehr verändert. Als Vorbereitung möchte ich mal sagen, auf die Ewigkeit verändert er uns schon hier auf Erden. Und dieses Leben haben wir, wenn wir uns durch Jesus unsere Sünden vergeben lassen und Jesus als unseren Herrn und Retter annehmen. Jesus macht alles neu, nicht wir. Jesus macht das. Das durfte ein Apostel Paulus erfahren, der so voll gegen das Christentum war, der gegen Jesus war und der auf einmal fiel es ihm wie Schuppen von den Augen und der hat sich bekehrt. Und kein Mensch glaubte damals, dass der sich bekehren könnte. Aber der hat sich bekehrt. Und er wurde ein Völkerapostel, weil Jesus das in ihm gewirkt hat. Und wenn das Leben, ich sage mal so, wenn das Leben durch Christus in uns hineingelegt wurde, dann ist es durch nichts mehr aufzuhalten oder zu sprengen. Wir haben zwar unsere Kämpfe, unsere Glaubenskämpfe, aber das Leben ist da und das Leben wirkt sich aus. Ja, und dennoch ist Leben als Christ nicht immer einfach, das wissen wir. Wir haben unsere Glaubenskämpfe. Hudson Taylor, von ihm lesen wir, Hudson Taylor sagte, Gott hat uns keine ruhige Überfahrt verheißen, aber eine sichere Ankunft. Ja, und das ist doch schön, dass man das weiß. Die Stürme des Lebens, wie sie auch sein mögen, Gott hat uns eine sichere Ankunft verheißen. Jesus hat gesagt, ich werde euch abholen, und damit ihr seid, wo ich bin. Eine sichere Ankunft. Wenn wir an dem Hafen, wenn wir unser Leben hier beenden auf dieser Erde, wir werden abgeholt. Wir stehen da nicht irgendwo rum und wissen nicht wohin und so weiter. Sondern jeder, der an Jesus glaubt, wird abgeholt. Ist doch schön, dass er uns dahin holt, wo wir dann auch wirklich hingehören. Und dennoch leben wir immer in dieser Spannung zwischen neu und alt. In dieser Spannung leben wir. Wir vertrauen und dennoch bedrücken uns Sorgen. Und anstatt sie Jesus die Sorgen anzuvertrauen, machen wir meistens oder oft mal selbst damit rum und versuchen das zu klären und so weiter. Und wir haben die besten Absichten und haben dennoch Niederlagen und verfallen in alte Denkmuster. Wir stehen immer wieder in dieser Gefahr, weil der Widersacher Gottes nicht will, dass wir fröhlich unseren Glauben leben. Aber deshalb heißt es auch in der Bibel, dass wir diesen geistlichen Kampf, den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Also das ist eine schöne Herausforderung, weil wir auf ein Ziel zuarbeiten, ne, weil wir wissen, was dann kommt. Ne, weil wir nicht ins Nichts hineinleben, sondern wir haben eine ganz klare Ausrichtung für unseren Glauben. John Bunyan sagte, und das fand ich auch sehr interessant, diese Aussage, Der Herr bringt niemals ein Werk der Gnade in einem Herzen hervor, das er dann auf halber Strecke liegen lässt. Was er pflanzt, das pflegt er, bis es Frucht bringt. Also Paulus hat es dann anders ausgedrückt, das gute Werk, das Gott in uns angefangen hat, das wird er auch vollenden. Der Glaube, also der Gott wirkt das in unserem Herzen und durch uns hindurch. Ja, unser Leben ist sein Werk und darum sollen wir uns Jesus ganz zur Verfügung stellen. Und das Beste kommt noch, das Beste kommt noch. Ja, das ist der letzte Punkt, Gott schafft eine neue Welt. Und jetzt schauen wir uns mal kurz die Verse in Offenbarung an. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Wer ist das denn, der da auf dem Thron saß? Als Jesus gestorben ist und als er von den Toten auferstanden ist, als er in den Himmel aufgefahren ist, da hat er sich zur Rechten Gottes gesetzt, der auf dem Thron saß. Und der Vater hat ihm alles übergeben. Er schafft die neue Schöpfung durch sein machtvolles Wort. Genau wie er die alte Schöpfung, die Welt geschaffen hat, diese Welt geschaffen hat durch sein Wort und es wurde, genauso schafft er durch die neue Schöpfung durch sein machtvolles Wort. Und siehe, es wird alles neu. Nach der Entrückung der Gemeinde, da kommen die Gerichte Gottes auf Erden, das tausendjährige Friedensreich, wo Jesus regieren wird und dann kommt diese neue Schöpfung, diese neue Welt. Nach dem Endgericht folgt ein neuer Himmel und eine neue Erde und Gott wird alles neu machen. Und Gott hat die Macht dazu, er macht aus Sündern Kinder Gottes. Das kann kein Mensch machen. Aus Sündern macht er Kinder Gottes. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ganz einfach, Johannes 1 steht es. Und er versenkt die Schuld des bußfertigen Menschen ins tiefste Meer und lässt ihn Vergebung finden durch das Blut Christi. Alle Schuld, die vergeben ist, die wird nie mehr hervorgenommen. Warum? Weil sie vergeben ist, weil sie gesühnt ist. Und dann heißt es hier in Vers 3, er wird bei ihnen wohnen. Jesus spricht von einer Wohnung im Himmel. Das Vaterhaus ist die himmlische Heimat der Gläubigen. Und es ist nicht nur bloß ein Ort, dass man sagt, jetzt haben wir da alle eine Wohnung da oben. Ne? Und jeder hat seine eigene Wohnung. Manchmal denkt, das könnte ja auch langweilig sein. Nee, das hat ja eine ganz andere, tiefere Bedeutung noch. Das, Wohnung hat ja auch mit Gemeinschaft zu tun. Und mit zu Hause angekommen sein, wenn du eine Wohnung hast. Und darum geht es um die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Das ist auch damit gemeint, die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Und der größte Segen des Himmels wird die ungehinderte Gemeinschaft mit Gott selbst sein. Diese ungehinderte Gemeinschaft, dass wir eigentlich immer Gemeinschaft mit unserem Herrn haben werden. Und dann die Gemeinde, die Braut, ist beim Bräutigam bei Jesus Christus. Wenn die Entrückung kommt, vielleicht ist das ja schon bald, ich weiß es nicht, steht ja nirgendwo drin, der Zeitraum, aber wenn die Entrückung kommt, dann wird es ein Augenblick sein, in einem Nu, wo viele damit da überhaupt nicht mitrechnen. Und dann kommt der Herr und holt uns zu sich, die Lebenden und die gestorben sind. Die werden in einem Nu, in einem Augenblick, werden sie praktisch ihm entgegengerückt werden. Das macht die Bibel deutlich. Und dann hat Gott das Werk mit seiner Gemeinde, mit uns Christen, mit denen, die an Jesus geglaubt haben, vollendet. Was auch zur neuen Welt gehört, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und Tod, Trauer und Schmerz beseitigen. Wir haben am Anfang gehört, dass da alles gut war. Im Paradies war alles super, war alles schön. Und durch den Fluch der Sünde ist dieses Leid, dieses Elend in diese Welt gekommen. Und Gott wird den Fluch, der durch die Sünde in die Welt kam, völlig beseitigen. Völlig. Da wird nicht mehr geweint. Wann habt ihr zuletzt geweint? Da wird nicht mehr gestorben. Kein Mensch wird mehr sterben, weil es gibt ja keinen Tod mehr. Da wird nicht mehr getrauert. Da wird kein Leid sein oder dass einer Schmerzen hat oder dass man zu irgendeinem Arzt muss. Wir brauchen keine Ärzte, weil wir keine Krankheiten mehr haben. Also es muss ja irgendwie auch von der Seite gesehen werden. Wir werden einfach in dieser wunderbaren neuen Welt Gottes sein. Warum? Das Erste ist vergangen. Das macht die Bibel deutlich. Das Erste ist vergangen. Und Jesus spricht, siehe, ich mache alles neu. Alles muss neu werden. Und alles wird neu werden. Und diese aus den Fugen geratene Welt muss neu werden. Unser unvollständiges Leben, es muss neu werden in Christus. Und es wird dann vollendet werden. Es wird dann so sein, wie Gott sich uns vorgestellt hat. Und die Worte, siehe, ich mache alles neu, sind eine Hoffnung für die Zukunft, aber auch für dieses irdische Leben. Wir leben auf ein Ziel zu, das einfach wunderbar ist. Und es lohnt sich, mit Jesus zu leben. Und weil das so ist, lohnt es sich auch, Jesus vor den Menschen zu bekennen, anderen Menschen etwas, das Evangelium zu bringen. Eigentlich werden wir schon hier auf Erden auf den Himmel vorbereitet, indem wir heute hier als Gemeinde leben. Ist auch eine Vorbereitung. Indem wir Gottes Wort mit Gottes Wort leben, indem wir Gottes Wort nicht hinterfragen, sondern indem wir dem Wort vertrauen. Herr, du hast gesagt, und ich glaube das jetzt für mein persönliches Leben, indem wir das Wort für unser Leben persönlich in Anspruch nehmen. Und indem wir fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und wie ich schon sagte, indem wir Menschen gewinnen, für Jesus gewinnen. Aber auch wichtig, dass wir auch in dieser Erwartung leben, auf den Himmel zu leben. Dass wir diese Erwartung auch haben. Dass wir, ja, Erwartung ist etwas auch mit Hoffnung verbunden. Dass man auch daran denkt, dass man nicht so den Tag gehen lässt, sondern dass man weiß, es wird einmal ganz anders sein und Jesus wird uns zu sich holen. Ja, und ich wünsche uns auch für unser persönliches Leben im neuen Jahr, dass wir auch erfahren, dass die Dinge, die in unserem Leben nicht so in Ordnung sind, wo wir Veränderung brauchen, wo uns manchmal die Sünde plagt oder Beziehungen nicht so sind oder irgendwas, was weiß ich, jeder kennt sich selber, dass wir uns da auch von dem Herrn neu machen lassen, dass wir ihm das bringen, im Gebet bringen und sagen, Herr, so ist das, mach du das, du kannst das. Dir ist nichts unmöglich, du bist der Herr über allen Dingen des Lebens. Und was dann auch sehr wichtig ist, dachte ich noch ganz zum Schluss, dass wir ihm wirklich die Ehre geben. Er ist der Herr aller Herren, er ist der König aller Könige. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch ein gesegnetes neues Jahr. Amen.